Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Der Schauspieler Sabin Tambrea ist heute zu Gast. Und ich habe das Gefühl, das kreative Gen ist bei ihm doppelt oder dreifach ausgereift. Er betreibt ja nicht nur Schauspielerei. Nein, Ende August ist sein zweiter Roman erschienen. Und Sabin Tambrea hätte auch Geiger oder Pianist werden können. Jedenfalls haben Jugendmusiziert-Wettbewerbe so ein bisschen in diese Richtung gezeigt. Mit all seinen Talenten ausgestattet sitzt er mir jetzt hier gegenüber. Herzlich willkommen, Deutschlandfunk Kultur,
Herr Tambrea. Guten Morgen, hallo.
Wann haben Sie zuletzt Geige oder Klavier gespielt?
Geige ist schon länger her. Bratsche habe ich geübt. Und zwar gestern.
Für was geübt?
Für die Lesereise. Wir haben mit Vaterländer, mit meinem Roman, eine Lesereise vor uns. Und bei einigen der Lesungen wird meine Schwester mit ihrem Trio uns begleiten. Und da möchte ich gern bei einem Stück mitspielen.
Und da müssen Sie üben.
Aber richtig, ja.
Gibt es denn da noch Lampenfieber vorm Konzert?
Oh ja.
Mehr als bei anderen Dingen? Sie stehen ja ständig vor.
Also ich habe ehrlich gesagt sogar jetzt Lampenfieber, wo ich weiß, dass wir hier live im Radio reden. Auch bei Lesungen natürlich, also das muss man ja so präsentieren, dass man die Leute erreicht und berührt bestenfalls. Und immer wenn es mit Musik was zu tun hat, habe ich aber richtig Lampenfieber, weil das noch ein Überbleibsel ist von früher. Das war einfach sehr viel Druck für mich und Aufregung und das habe ich bis heute, dass ich mehr Lampenfieber habe, wenn es mit Musik zu tun hat.
Und deswegen das Üben gestern. Sabin Tambrea wuchs ja eigentlich im Konzertsaal auf. Beide Eltern sind nämlich Musiker und haben ihre Karriere damals erstmal der Zukunft ihrer Kinder geopfert. Sabin Tambrea ist unser Gast. Sie haben ihn vielleicht schon gesehen als blutjungen, verträumten Ludwig II. Oder als gewalttätigen Fabrikantensohn in Kudamm 56. Oder aber vielleicht als SS-Hauptmann in Nackt unter Wölfen. Sabin Tambrea lernen Sie jetzt vielleicht in einer anderen Rolle kennen, als Sohn nämlich. Er hat seine Familiengeschichte als Grundlage genommen und den Roman Vaterländer geschrieben, wurde ja eben auch schon erwähnt. Seine Eltern sind aus Ceausescus Rumänien geflohen. Da war knapp 3 Jahre alt, als das Leben in Deutschland begonnen hat. Herr Tambrea, in einem Interview zum Roman habe ich Sie sagen hören, ich bin mit Schuldgefühlen aufgewachsen. Haben Sie da als Kind was gespürt?
Ja, und also diese Schuldgefühle wurden nie eingefordert von meinen Eltern, was natürlich jetzt schwer zu beschreiben wäre, wie man sowas macht. Aber wenn man merkt, wie die Eltern leiden oder was sie zurückgelassen haben, um ein Leben in Freiheit und in Frieden zu führen, dann habe ich so etwas wie Schuldgefühle empfunden, dahingehend, dass ich rechtfertigen musste, dass es eine gute Entscheidung war. Sprich, gut in der Schule sein, Geige üben, das war das, was meine Eltern uns weitergegeben hatten, dadurch, dass sie Orchestermusik
haben. Dass sie die Chance nutzen sozusagen, die ihre Eltern ihnen eingeräumt haben.
Das Bestmögliche diesem Schritt zu machen. Und dazu gehört einfach nicht zum Mittelmaß zu gehören, sondern bestmöglich zur Spitze. Mhm. Und das war sehr lange Zeit so das, was ich zu erfüllen versucht habe. Ja. Und um diese Bringschuld irgendwie abzuarbeiten, die ich da gespürt habe.
Wurde eigentlich über die Flucht in der Familie gesprochen?
Wenig.
Wenig?
Verdrängung war das gewählte Mittel, um stabil stehen zu können und irgendwie durchzuhalten. Hätte man das aufgearbeitet, da hätte man professionelle Hilfe gebraucht. Und die Gelegenheit war damals einfach noch nicht da. Deshalb, also es wurde geschwiegen, wir waren glücklich, irgendwie stabil mit beiden Beinen auf dem Boden ein Leben zu führen. Meine Eltern waren überglücklich, Arbeit zu haben. Und
zwar irgendwann auch wieder als Musiker. Sie waren beide Konzertmusiker gewesen. Ihr Vater hatte eine Konzertreise genutzt, um sich abzusetzen und hat dann 2 Jahre geackert wahrscheinlich und gebangt, die Familie nachzuholen. Haben Sie Ihren Vater überhaupt noch erkannt, als Sie ihn wieder gesehen haben?
Ich war 8 Monate alt, als er gegangen ist. Ich habe ihn neu kennengelernt.
Ein fremder
Mann, würde ich schon so beschreiben. Also als mein Vater gegangen ist, wurde mein Großvater zu meiner Vaterfigur in Rumänien. Und dann, als wir durch das Familienzusammenführungsprogramm in Deutschland nachkommen durften, habe ich meine neu gewonnene Vaterfigur wieder verloren und meinen ehemaligen Vater quasi neu kennengelernt. Und das hat sehr viel ausgelöst, auch in Unsicherheiten, die ich bis heute hatte einfach. Ich kann schwer Abschied nehmen oder loslassen, das merke ich bis heute.
Weil das eben immer von Ihnen gefordert war.
Ja, weil ich damit konfrontiert war, auch wenn ich es damals nicht verstanden habe, aber die Phantomschmerzen, die bleiben bis heute.
Also sowas zieht sich auch wirklich durch Ihren Roman, durch Trauer. Also Trauer spielt eine große Rolle eben über Trennung, über Verlust, über so Ungewissheit, über Zweifel, haben Sie gerade gesagt. Was ich besonders heftig fand, Sie haben Ihre Mutter eigentlich als immer traurige Frau einige Jahre lang wahrgenommen. Traurige Frau, haben Sie dazu gehört, so die kindliche Wahrnehmung einer Depression?
Überhaupt nicht. Ich kannte sie nicht anders. Und das,
sie kannten sie nicht anders.
War meine Mama. Mhm. Also das, dadurch, dass ich sie wirklich nicht anders kannte, war für mich auch nicht klar, dass es sich hier um eine Depression handelt oder dass es...
Außergewöhnlich ist, dass eine Mutter so ist oder so.
Ja, das war für mich einfach so gegeben. Andererseits hat meine Schwester sehr viel Leichtigkeit und mir von dem geben können, was meine Mutter in dem Moment nicht zu geben imstande war. Mhm. Ich habe das gar nicht so empfunden. Jetzt in der Rückschau natürlich sehe ich, dass, dass es eine Krankheit war zu dem Zeitpunkt.
Das finde ich auch sehr berührend, wie das also rüberkommt, wie ein Kind das wahrnimmt. Also das wird sehr deutlich. Wollten Sie eigentlich sowas wie aufarbeiten? Also weil Sie auch gesagt haben, Dinge spielen bis heute eine Rolle. Abschied nehmen fällt Ihnen schwer. Vielleicht sagt das auch jeder von sich, aber es spielt eine besondere Rolle bei Ihnen. Ist das sowas gewesen? Ich schreibe das auf, um
überhaupt
was aufzuarbeiten?
Nee?
Was war der Auslöser?
Also mein Plan war, Empathie zu ermöglichen für geflohene Menschen und für Fluchtursachen. Das war so der große Plan. Dass ich da jetzt so enorm viel in mir selbst aufreißen würde, was nicht verheilt war, das wurde mir erst während der Arbeit bewusst. Und das ist auch zweitrangig. Da freue ich mich, dass ich darüber profitiert habe. Jetzt im Nachhinein. Aber ich bin froh darüber, dass es aufgegangen ist, dass ich glaubwürdig die Geschichte einer Familie nach einer Flucht erzählt habe. Ich bekomme enorm viele Zuschriften von geflohenen Menschen, die
das
sagen...
Das wollte ich gerade auch, von Geflohenen.
Ja. Mhm. Die sich darin wiederentdecken und mir sagen, dass ich Worte gefunden habe, nachdem sie bis heute suchen. Und das ist das größte Kompliment, was man mir für diese Arbeit machen kann.
Also Empathie wecken, weil wir die vermissen lassen.
Naja, wir fokussieren uns auf die Zahlen und auf die Probleme. Aber die individuelle Fluchtgeschichte und was es bedeutet, sein Land zurückzulassen, die Familie, die Freunde, die komplette Sozialisation. Man verliert seine Identität in der Hoffnung, ein besseres Leben zu finden oder Krieg hinter sich zu lassen. Mhm. Das war in unserem Fall nicht so. Ich meine, das war noch nicht mal Kriegsgebiet, aber unter einem Diktator in Unterdrückung war eine Zukunft einfach nicht möglich für meinen Vater, der dann die Fluchtentscheidung getroffen hat.
Und noch sogar eine schwerere Entscheidung treffen musste, denn ihm war klar, dass wenn er geht, dass Verwandtschaft, Freunde und so weiter vielleicht darunter werden leiden müssen.
Garantiert.
Und so war es auch. Ne? Ja. Es sind Karrieren dort beendet worden in Rumänien. Und da habe ich mich immer gefragt, weil ein großer Teil des Buches ist auch, wo sie sich wiedersehen, wo sie als Familie wieder nach Rumänien fahren können. Also nach 89 eben oder nach 90. Aber sie sind da nie konfrontiert worden mit sowas wie Ablehnung. Ach, da kommen sie jetzt, die Westler, die...
Nee.
Weil das habe ich,
das ist seltsam,
ja. Es muss ja ganz viel auch auf der anderen Seite irgendwie, ja.
Aber da sieht man, wie erleichtert alle Seiten waren, dass diese Zeit der Unterdrückung vorbei war und auch des Opportunismus ist. Ich meine, jeder hat versucht, durchzukommen irgendwie. Und dann war das vorbei und Alkohol war ein großes Thema, muss ich sagen. Also reden über Vergangenes, das war nicht so an der Tagesordnung. Eher die Verdrängung.
Auch als man sich dann wieder sah?
Ja.
Ah, okay.
Mhm. Also da war man erleichtert, dass dieses schwarze Kapitel vorbei ist. Und dann hat man sich fokussiert auf irgendwie so eine Leichtigkeit herstellen. Hm. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass zwischen den Personen, die die Konsequenzen erlitten haben, und meinem Vater und meinen Eltern ernsthafte Diskussionen stattgefunden haben. Hm.
Oder Auseinandersetzung nee. Oder sowas. Hm. Sie haben ja noch eine noch schwärzere Geschichte da auch drin, nämlich die ihres Großvaters, der ja für sich zu einer Vaterfigur geworden ist. Mhm. Der hat nämlich Haft- und Arbeitslager erdulden müssen. Und das ist ein deswegen Vaterländer, also kommen mehrere Väter eben quasi vor mit ihrer Geschichte. Da haben sie ja auch Briefe aufgearbeitet. Da haben sie. Warum war Ihnen das so wichtig, auch die Geschichte reinzubringen?
Nach seinem Tod haben wir in seinem Schrank Memoiren gefunden, die er uns Enkelkindern vererbt hat.
Er wollte, dass seine Geschichte
bekannt ist. Er wollte, dass seine Geschichte uns bekannt ist, aber auch, dass sie veröffentlicht wird. Aber vor allem wollte er, dass wir Enkelkinder uns im Leben vor allem hüten, was unsere Würde verletzen könnte. Und das hat er erleiden müssen, was es bedeutet, die Würde zu verlieren in einem Land, das den Menschen einfach nicht respektiert. Mhm. Er ist unschuldig und zu Unrecht in Haft gelangt, weil er einen ehemaligen Schulkameraden getroffen hatte. Dieser wurde in der Zwischenzeit aber zum Kopf einer regierungskritischen Organisation und wurde somit zum Feind der Securitate. Und mein Großvater, nur weil er ihn getroffen hat, wurde er inhaftiert und hat drei Höllenjahre erlebt. Und mir war es ganz wichtig, auch mein Land zu erzählen, also Rumänien, in diesem Roman, um einen Kontext zu ziehen, wie weit eigentlich Fluchtursachen zurückliegen können und über Generationen auch wirken, bis jemand sich entschließt, ein Land zu verlassen.
Vaterländer beginnt übrigens damit, dass der kleine Sabin aus dem Zug, der ihn nach Köln bringt, guckt die Stromleitung an und die Stromleitungen erinnern ihn an ein Notensystem, an Notenlinien. Denn, da sind wir bei diesem ganz wichtigen System ihrer Familie, Musik, das scheint eigentlich die ganze Familie immer zusammengehalten zu haben, oder? Das hatte schon eine ganz besondere Bedeutung, Musik.
Ja, also meine Eltern sind Orchestermusiker gewesen, meine Schwester auch und ich bin der Einzige, der da ausgebrochen ist, später.
Ja, später.
Aber die Musik zu dem Zeitpunkt war einfach die universelle Sprache, die uns in die Freiheit gebracht hat. Ja, dadurch hatten meine Eltern die Gelegenheit, überhaupt erst über eine Konzertreise im Ausland hier zu bleiben, im Falle meines Vaters, und dann eine Arbeitsstelle in Mal zu bekommen, bei der Philharmonia Ungarica. Das war ein Orchester speziell für geflüchtete Musiker aus dem Osten nach den Ungarnaufständen 56. Und also Musik ist das universelle Werkzeug, das uns dieses Leben geschenkt hat, das wir führen dürfen.
Und übrigens, weil Sie haben eben zu mir gesagt, aber in meinem Buch ist es doch nicht nur traurig. Das stimmt, es geht vor allem auch wahnsinnig viel eben um diese Liebe, um die Liebe zur Musik, um Musik, ja. Um die Liebe zwischen Menschen. Und es geht auch lustig zu, ist richtig.
Ja, das Aufwachsen bietet viele komödiantische Momente.
Ja, genau. Sie haben gerade gesagt, ich habe später einen anderen Weg eingeschlagen. Bis 14 haben Sie aber durchgehalten. Und Sie haben ja vorhin auch gesagt, so ein bisschen dem Druck geschuldet, denn so richtig hat das Geige- oder Bratschespiel nicht unbedingt Spaß gemacht. Hat vor allem auch mit Aufregung zu tun gehabt.
Ja,
ne?
Das war einfach nicht mein selbstgewählter Weg. Und wenn man nicht perfekt genug übt als Musiker und man den Finger einen Millimeter zu weit links auf die Seite drückt, dann ist das ein Defizit und man ist ein schlechter Musiker, hat nicht gut genug geübt. Das war mir immer zu viel Druck. Und dann haben meine Eltern das aber missverstanden. Und dachten, meine Aufregung kommt einfach nur daher, dass ich Lampenfieber habe. Und wie auch bei der Geige auch, kann man Lampenfieber auch durch Disziplin wegbekommen. Und dann haben sie mich in den Kinderchor des Theater Hagen gesteckt, damit ich mich an eine Bühnensituation vor Publikum gewöhne. Erstmal ohne Instrument. Und ab dem Moment war ich verloren. Da habe ich gemerkt, dass es gar nicht so an der Auftrittssituation lag, sondern einfach nur an dem Stück Holz in meiner Hand.
Ja. Und der Kinderchor und das Theater hat dann seine Wirkung getan.
Oh ja. Aber richtig.
Da waren Sie dann infiziert.
Ja, da steht man auf einer Bühne und jegliches Defizit bei einer Figur wirkt nicht als Defizit des Künstlers, sondern wird Teil der Figur. Das soll jetzt keine Ausrede dafür sein, dass man schlecht vorbereitet auf eine Bühne geht oder nicht üben muss, ganz im Gegenteil. Aber man hat immer den Schutz einer Figur, wenn man auf einer Bühne steht.
War Ihnen das als Kind schon bewusst? Haben Sie es als Kind? Sie haben ja, glaube ich, selbst sogar eine Theatergruppe gegründet.
Ja, ich war Teil einer neuen Theatergruppe. ich habe es instinktiv gespürt, weil die Aufregung weg war. Also rational habe ich nicht begriffen, was da die Erklärung genau war. Aber wenn du merkst, es macht Freude und du kannst durchatmen und es genießen, anstatt sich zu fürchten vor dem nächsten Schritt oder ob es gut geht. Das war der Unterschied, den ich gespürt habe. Und das hat sich natürlich wahnsinnig toll angefühlt.
Wäre eigentlich, also die Eltern waren ja dann noch irgendwie auf dem Musiker-Trip, sage ich mal, wäre eigentlich auch ein ganz anderer Beruf, jetzt mal jenseits von Kultur und Kreativität in Frage kommen, wenn sie jetzt hätten Ingenieur werden wollen oder...
Also ich habe, als es nicht geklappt hat mit den Aufnahmeprüfungen an den Schauspielschulen, habe ich in einem Einzelhandel Modekaufhaus verkauft. Das habe ich aber gemacht, so um mich ein bisschen dazu zu finanzieren und die Miete abzubezahlen dann später. Ehrlich gesagt, ich habe im Theater Hagen dann, als es nicht geklappt hat mit den Aufnahmeprüfungen, habe ich eigentlich jeden Job gemacht, den so ein Theater bieten kann.
Es musste einfach Theater sein.
Bühnenaufbau, Orchesteraufbau, Übertitelungsanlage. Sowas richtig Handfestes war eigentlich nie dabei.
Naja gut, Sie waren ja infiziert, haben Sie ja selber gesagt. Ja. Mit 18 hatten Sie dann eben tatsächlich richtig entschieden, zum Schauspiel zu wechseln. War das ein Kampf mit Ihren Eltern oder wie haben die das erlebt?
Es war schwer für meine Eltern loszulassen, dadurch, dass ich ihren Kompetenzbereich verlassen wollte, hatten sie natürlich große Befürchtungen, wer gibt mir jetzt die Antworten auf die Fragen, die sie mir jetzt nicht mehr geben können. Mhm. Als es dann aber letztendlich geklappt hat, hier in Berlin an der Ernst-Busch-Schauspielschule, mein Vater kannte auch den Ruf dieser Schauspielschule und war dann erleichtert, dass ich da wahrscheinlich in guten Händen bin. Da habe ich so eine Versöhnung gespürt mit dieser doch sehr risikoreichen Entscheidung.
Also aber abgeraten oder so oder unter Druck gesetzt haben Sie sie nie offenbar?
Also man kann nicht von einem Beruf abraten, der genauso unsicher ist wie der des Musikers. Also das
wäre nicht, das, da, sie
da
nicht
hätte ich
ernst nehmen
gute
können,
Gegenargumente ja, gehabt, genau. Aber nein, abgeraten nicht.
Aber wenn Sie so sagen, also Sie sind eben am Anfang, der Weg war schwer. Also da war das Fieber fürs Theater da und die Liebe, die Leidenschaft war schon entfacht. Aber sich an Schauspielschulen zu bewerben, war dann eben nochmal was ganz anderes. Und Sie haben es in mehreren Anläufen versucht und sind eben mehrfach abgelehnt worden. Was hat denn das mit Ihnen gemacht?
Ich fand es wahnsinnig schade, dass mein Wille nicht erkannt wurde. Und auch mein Talent.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht also, haben den Willen schon erkannt, aber das Talent eben nicht gesehen.
Ich fand es einfach nur wahnsinnig schade. Mhm. So rückblickend kann ich sagen, ich war damals noch nicht so weit und es hat die Jahre an ja noch zusätzlicher Reife gebraucht, bis ich dann letztendlich angenommen wurde. Aber ich habe vor den Aufnahmeprüfungen schon 10 Jahre eigentlich Praxis am Theater erlebt und was es bedeutet, auf einer Bühne zu stehen. Und mit dieser Spiellust ging ich an die Schauspielschule und bin an eine Ernsthaftigkeit geraten, wo ich mich gefragt habe, wo bleibt eigentlich die Leichtigkeit?
Ach so, da ging das so gegeneinander. Ja. Also Sie mit Lust und da war Disziplin. Wobei schon, Disziplin, also...
Nur das hatte ich. Ja, eben. Aber es war so enorm verkopft und ernsthaft. Und ich habe Bühne und Theater immer mit einem Lächeln im Auge erlebt. Und auf einmal wurde eingefordert, dass das alles so ganz, ganz ernsthaft ist. Und ja, dann habe ich relativ schnell die Schauspielschule hinter mich gebracht, da ich im zweiten Studienjahr schon von Klaus Peimann ans Berliner Ensemble geholt wurde.
Und da konnte dann die Lust wieder überwiegen. Klaus Peimann als Förderer, einer der ganz großen Regisseure. War es da nicht ein bisschen schwer, am Boden zu bleiben für Sie, wenn so jemand...
Oh, dafür hat er gesorgt, dass ich nicht abhebe. Das, ja? Definitiv. Also mit Klaus Peimann rückblickend... Also damals war das nicht leicht, muss ich sagen. Also ich kam gerade von der Schauspielschule.
Wie alt waren Sie da?
22, okay. 23. Und dann gerätst du einfach an so ein Theaterschwergewicht. Und ich mit meiner jugendlichen Überheblichkeit wusste gar nicht, worauf ich mich da einlasse. Aber rückblickend kann ich sagen, das hat mich enorm weitergebracht. All diese Zusammenarbeit mit Klaus Peimann, aber auch die Konflikte, die wir hatten. Und das war immer bis aufs Blut. Das war nicht,
also Sie konnten als junger, gerade Anfänger, Schauspieler, in Konflikt stehen überhaupt, ja?
Also es war wir haben Frühlingserwachen geprobt, das erste Mal. Da habe ich Melchior gespielt. Und die Probenphase ging 4 Monate. 3 Monate habe ich nicht verstanden, was dieser Mann von mir verlangt. Und habe nur versucht zu erfüllen, was er eingefordert hat. Und nach diesen 3 Monaten war ich am Ende meiner Kraft und meiner Nerven und dann habe ich zurückgeschrien einmal. Und ab dem Moment gab es eine Augenhöhe zwischen uns beiden. Und ab da war es eine freundschaftliche Auseinandersetzung auf Augenhöhe.
Finde ich ganz interessant, weil ich habe jetzt in der Vorbereitung verschiedene Sachen mir auch angeguckt von Ihnen, eben auch alte, ältere Filme. Und ich will zwar beim Theater bleiben, ich glaube, es war Ihr erster Kinofilm, ne? Mit Christian Schwocho, das Drama Die Unsichtbare. Ja. Und da geht es ja um eine Schauspielschülerin und ihr Debüt am Theater. Sie sind einer von den Schauspielschülern, die auch mit in dem Stück übernommen werden. Im Mittelpunkt steht aber so eine junge Frau, die psychisch vom Regisseur unter einen unfassbaren Druck gesetzt wird. Mhm. Und dieses Machtverhältnis, das fand ich jetzt interessant, dass sie das eben so mit Peimann, wie Sie es beschrieben haben, dieses Machtverhältnis, haben Sie also offenbar ja anders erlebt. Also, aber diese Hierarchie im Theater haben wir uns jetzt ja auch viel in den Jahren auseinandergesetzt.
Ja. Machtverhältnis, ich habe es so wahrgenommen. Mhm. Machtgefälle gab es für mich damals nur nicht, weil ich mich nicht in dieses Machtgefälle begeben habe. Das kann jetzt auch gefährlich aufgefasst werden, was ich gerade gesagt habe. Man ist nicht immer selber schuld, wenn man da reingerät. Mhm. Aber bei Klaus Peimann war es so, dass es ihm hauptsächlich um den Inhalt ging und nicht um Machtausübung oder jemanden niedermachen, sondern wenn er unzufrieden war oder wenn er Druck ausgeübt hat, dann war es aus seiner eigenen Unzufriedenheit mit sich selbst, dass er dem oder der Autorin nicht gerecht wurde.
Ah ja. Mhm.
Und ich habe mit genauso einer großen Leidenschaft nach der Wahrhaftigkeit gesucht, die wir gemeinsam erzählen wollten eigentlich an diesem Abend. Und so haben wir uns da gefunden, dass wir da gemeinsam suchen und nicht gegeneinander.
Sie haben ja vorhin, erinnere ich noch gerade, wo wir über Ihren Großvater gesprochen haben, da ging es um Würde.
Ja.
Lasst euch nie die Würde nehmen.
Ja.
Also das, was in dem Film jetzt rauskommt, Die Unsichtbare. Erinnern Sie sich? Also ich meine, da liegt ja jetzt wirklich Jahre für Sie zurück.
Ich muss ehrlich gestehen, ich müsste den Film nochmal sehen, um zu sehen, wie er gealtert ist.
Ich empfehle ihn.
Also, vielen Dank. Ja, Christian Schwocher ist ein fantastischer Regisseur.
Da geht es eben gerade um die Würde, die dieser Frau genommen wird. Ne? Also klein gemacht und so. Das
ist so lange her. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Aber ich werde ihn mir anschauen.
Wie Sie, schön. wie intensiv Sie eben auch arbeiten, um an sich selbst, also so mit also dieser Rolle eben gerecht zu werden. Was für eine intensive Zeit ist das immer so?
Sie meinen jetzt während Dreharbeiten
oder
früher?
Ja, also überhaupt sich eine Rolle zu... Ja, vielleicht früher. Vielleicht haben Sie, da hat sich das verändert, ja?
Ja, schon. Dadurch, dass am Theater der Moment flüchtig ist und man in dem Moment dieser Aufgabe gerecht werden will, ist für mich jetzt, seitdem ich Filme drehe, der Druck schon höher, wenn man die Aufgabe hat, einen Ludwig II. Zu spielen. Und jeder in Bayern und deutschlandweit hat ein sehr genaues Bild davon, wie Ludwig II. War. Oder Franz Kafka zu spielen. Mhm. Da ist die Fallhöhe nochmal ganz anders, scheitern zu können. Und man begibt sich natürlich in Konkurrenz mit all den bestehenden Bildern da draußen. Und es gibt sehr viele Experten, die genau wissen, wie die Dinge zu haben
sein
sollen.
Sein müssen, genau. Ja, also da bleibt die Auseinandersetzung dann auch mit dem Publikum nicht aus. Ne? Und im Theater hat man die direkte.
Ja.
Die direkte Auseinandersetzung mit dem Publikum. Ne? Haben Sie eigentlich eine Lieblingsrolle gehabt? Den Melchior haben Sie gerade erwähnt, Sie waren auch Jack the Ripper in Robert Wilsons Lulu.
Ja, Lulu.
Oder unter Katharina Thalbach haben Sie gespielt, Shakespeare.
Ja. Und Bertolt Brecht im Dickicht der Städte. Das war auch eine tolle Rolle. Ich muss sagen, die Abschlussinszenierung, die wir mit Peimann gemacht haben, Prinz Friedrich von Homburg, da durfte ich den Homburg spielen. Das war schon eine erschreckend heutige Figur mit woran glaube ich, träume ich, wache ich, Wertesystem. Da wackeln ja auch viele in unserer Gesellschaft momentan, weil sie zweifeln. Und das war eine tolle Figur zum Abschluss.
Vor Theater und Film kam für den Schauspieler Sabine Tambrea die Musik. Letztlich ist sie ja immer noch wichtig. Ich habe, irgendwo haben Sie gesagt, dass jede Rolle von Ihnen einen Soundtrack bekommt?
Ja.
Was meinen Sie damit?
Ich setze mich ans Klavier, komponiere herum und versuche, ein Gefühl für das zu erschaffen, im Hinblick auf eine Figur, was ich nicht in Worte fassen kann oder was ich nicht beschreiben kann.
Also Sie müssen
sich
an der Figur nähern, sich über Musik?
Auch, ja. Ich versuche ganz viele Wege zu beschreiten, um eine Figur irgendwie sinnlich erfahrbar zu machen und da gehört Musik definitiv dazu.
Die sinnlich erfahrbar machen, Ihre erste Filmrolle?
Ludwig der Zweite, also die erste große.
Ja genau, Fernsehen hatte ich noch was gesehen, ja. Polizeiruf, das spielte auf dem Konservatorium, spielte ja. Musik eine Rolle und dann eben Ludwig der Zweite als Wagner-Fan.
Ja, genau.
Und da habe ich eine Szene im Kopf. Da hat ihr Vater, König Maximilian der Zweite, der will ihnen ja, also dem Sohn ja, die Musik austreiben und zerreißt diese Partitur Wagners. Lohengrin war das, glaube ich, ich weiß gar nicht.
Ja, direkt am Anfang des Films.
Ja, genau. Und das ist ja ihr Heiliger. Ja. Also in dem Film eigentlich für den Kronprinzen so. Und dann gibt es diese Szene, da sitzen sie, also sitzt Ludwig der Zweite, der junge Ludwig der Zweite, auf diesem Haufen von Fetzen, die sein Vater da aus der Partitur gemacht hat und klebt das wieder zusammen. Und das fand ich eine irre Szene, weil so ein bisschen dieses, wie sie Verzweiflung und Abgründe spielen. Also das ist ja überhaupt nicht plakativ, das ist so verhalten. Aber irgendwann schon intensiv, weil Sie gerade sagen, wie Sie sich einer Figur nähern. Also
vielen Dank.
Erinnern Sie sich daran?
Ja.
Ja?
Also ich erinnere mich eigentlich an alles bei dieser ersten großen Kinorolle. Das ist eine Zeit, die ist wie konserviert in meiner Seele. Das ist schon sehr intensiv gewesen.
Und dieses also so Abgründe. Oder, also ja, Abgründe spielen. Da fällt mir natürlich auch diese andere, übrigens vielleicht nochmal Anmerkung, für diese erste große Kinorolle haben Sie gleich einen bayerischen Schauspielpreis gewonnen, ne? Den
ja, mit einem Filmpreis, extrem in Bayern Filmpreis. Finanzierten Kinofilm dann ein bayerischen Film. Also ich habe mich wahnsinnig gefreut, aber vielen Dank, aber ich glaube, die
so
Produktion
gewundert?
War nicht so überrascht.
Okay.
Ich schon, aber so im Ganzen glaube ich nicht.
Das finde ich aber eigentlich ganz sehr, sehr sympathisch, dass Sie da gleich diesen Haken im Kopf haben. Vielleicht spielte da noch was anderes eine Rolle. Wollen wir nicht unterstellen. Aber jetzt so diese intensiven Rollen. Ich hatte vorhin den SS-Offizier nackt unter Wölfen angesprochen. Also wie haben Sie so eine Rolle angelegt? Also diesen Charakter, das Böse.
Puh, das war vor ungefähr 10 Jahren. Und ich muss sagen, damals war ich noch an einem anderen Punkt im Leben. Damals war ich der Meinung, egal um welche Rolle es geht, ich bin der Richtige dafür. Da habe ich ein bisschen Federn gelassen, muss ich sagen.
Ja?
Mit der Zeit, weil immer schwierigere Rollen kamen. Und der Höhepunkt war jetzt tatsächlich Franz Kafka letztes Jahr, wo ich zum ersten Mal wirklich an meinen Fähigkeiten gezweifelt habe, ob es genügt, sich einer solchen Gravitation einer Figur entgegenzustellen. Kann ich das aufrechterhalten? Kann ich das nach draußen hin transportieren? Wie wichtig mir diese Figur ist, aber auch wie wichtig sie für einen gesamtgesellschaftlichen Kontext ist, wie Franz Kafka. Und Abgründe spielen. Damals dachte ich mir, hey, das ist so ein, auch wenn es grausam ist, Kinder sind fähig, die grausamsten Dinge spielerisch zu sehen. Und so war das auch am Anfang bei mir mit dem Schauspiel. Es ist eine Lust, Dinge umzusetzen oder zu spielen, die auch kilometerweit von einem selbst sein können. Aber es ist immer noch eine Lust, das darzustellen. Also der Kontrast bringt Freude. Und jetzt mit der Arbeit an diesem Buch, ich meine, man muss sich vor Augen führen, wir als Gesellschaft, wir schauen zur Unterhaltung am Sonntagabend Mord und Totschlag. Und mit der Arbeit an diesem Buch, wo ich die Memoiren meines Großvaters übersetzt habe und zum ersten Mal in meinem Leben diesen Schmerz über Generationen hinweg gespürt habe, was es bedeutet, Leid zu erfahren und gefoltert zu werden, da habe ich jetzt nochmal eine andere Sicht auf solche Dinge und wie solche Figuren zu spielen sind.
Würden Sie den denn nicht mehr spielen, diesen Nacktunterwölfen, den Hauptmann?
Ich würde ihn spielen, aber aus Gründen der Verantwortung, dass sowas gezeigt werden muss und so gut wie möglich und glaubwürdig wie möglich gezeigt werden muss.
Das haben Sie damals aber auch doch gemacht. Das war Ihr Ansatz, ja? Also ich habe dann mir Interviews angehört, wo Sie auch sagen, also gerade dieses eben nicht plakativ, sondern in dem Menschen auch noch was suchen, was ihn irgendwie...
Ja, das ist also nicht...
Als wenn Sie nach einer Verbindung suchen, also jetzt in Anführungsstrichen.
Ja.
Habe ich das also auch in mir oder so?
Ja. Also natürlich, die Motivation war damals die gleiche, aber die gleiche Motivation würde ich heute mit anderen Worten, glaube ich, beschreiben. Mm. Also ich bin einfach älter geworden, erwachsener und weiß, dass es, damals ging es mir, nicht dem Regisseur, aber mir, hauptsächlich um den Effekt, um das so hart wie möglich rüberzubringen. Und zum Glück hatte ich Philipp Kadelbach an meiner Seite, der meine jugendliche Überheblichkeit und diese Lust auf Effekt gebremst hat, sodass man jetzt immer noch eine dreidimensionale Figur da sieht. Da bin ich ihm sehr dankbar. Heute übernehme ich diese Verantwortung schon mehr selbst am Set. Mhm.
Interessant. Ich fand auch jetzt interessant, Sie haben gesagt, also im Sommer war von der Herrlichkeit des Lebens Sie eben Kafka in seinem letzten Lebensjahr.
Ja.
Sie haben gerade gesagt, das war Ihre, also haben Sie gesagt, schwierigste Rolle?
Ich würde sagen, ja. Weil es ist schwer, Worte dafür zu finden. Man spielt einen Menschen, der kurz vor seinem Tod steht. Und was für eine Überheblichkeit ist es von einem jungen, gesunden Menschen, das zu spielen und zu behaupten, ich habe es gespürt, ich weiß genau, was es bedeutet. Und Schauspiel ist immer dieses sich hineinversetzen in Situationen, die uns nicht existenziell gefährden. Weil wir haben Catering, wir haben ein Hotel, in dem wir schlafen. Also wir sind fernab jeglicher Konflikte, die wir da zu spielen haben. Und ich habe es hier die Verantwortung besonders groß gespürt, dem gerecht werden zu wollen und auch zu müssen.
Also, warum? Warum ist Ihnen Kafka so wichtig? Oder warum ist Kafka für uns so wichtig?
Weil wir ihn nicht durchweg verstehen. Und ich wollte ein Stück weit einen Teil dieses Rätsels, da wollte ich ein bisschen Licht reinbringen. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist, ehrlich gesagt. Das muss die Zeit zeigen, wie der Film so altert und in ein paar Jahren auf die Menschen wirkt. Aber ich weiß zumindest, dass wir mit jeder Faser unseres künstlerischen Sehnens versucht haben, Kafka näher zu kommen.
Was für Rollen interessiert Sie eigentlich? Also welche, wo sagen Sie von den vielen Angeboten, die ja wahrscheinlich kommen, wo sagen Sie, ja, das mache ich?
Hauptsächlich diejenigen, die ich noch nicht direkt verstehe und die auch nicht dementsprechend, was ich schon gespielt habe. Also alles, was neu ist und mich fordert, künstlerisch wie menschlich, interessiert mich sofort. Und alles, wo es heißt, es passiert enorm oft. Man spielt einen König, dann kommt eine Königsrolle. Man spielt irgendwie...
Oh mein Gott.
Es ist wirklich, die Fantasie lässt zu wünschen übrig ein bisschen. Also die Angebote, die direkt nach einer prägnanten Rolle kommen, ähneln immer der Rolle. Und das finde ich sehr schade. Und deshalb warte ich da lieber, bis was Neues kommt und dann...
Oder schreiben mal selber. Was nehmen Sie eigentlich von der Rolle, weil das klingt ja jetzt sehr intensiv. Was nehmen Sie von so einer Rolle mit nach Hause? Also wie erlebt Ihre Umwelt Sie, wenn Sie gerade Franz Kafka sind?
Also während der Dreharbeiten war ich, glaube ich, kein allzu leichter Ehepartner zu Hause. Ich bin eigentlich Handwerker.
Sie sind Handwerker?
Ja, also ich finde es auch unhygienisch, das Setleben oder die Rolle mit nach Hause zu nehmen. Da versuche ich das so weit wie möglich nicht zu tun. Einfach weil das bin ich mir und auch meinem Umfeld schuldig, dass man die nicht mit einem konfrontiert.
Und wie macht man das?
Indem man sich nicht allzu wichtig nimmt. Das ist ein Job, den macht man und dann kommt man auch nach Hause und gut ist.
Aha. Und so wie ich Sie jetzt, also das Thema hatten wir jetzt ja ein paar Mal. Also das ist die Entwicklung, die Sie bei sich auch merken, oder? Also dieses sich eben nicht mehr so wichtig nehmen, wie das am Anfang vielleicht der Fall war oder auch wichtig war. So habe ich das.
Ich kann das schon empfehlen, dass das hilfreich sein kann, um den Boden nicht zu verlassen.
da müssen einen die Leute auch begleiten dabei, oder? Also wer würden Sie sagen, hat Sie auf diesem Weg, also auch gerade das eben sich zu erkennen, wer hat Sie da begleitet?
Wer also war da wichtig? Definitiv meine Frau.
Selber Schauspielerin.
Ja, sie ist selber Schauspielerin. Und seit 11 Jahren gehen wir den Weg gemeinsam. Also da würde ich schon sagen, dass sie die Hauptperson ist, die mich auf den Teppich gehalten hat. Aber auch meine Katzen. Die interessiert es gar nicht, von wo ich komme, was ich irgendwie vorhabe.
Wir haben angefangen mit Ihrem Buch und ich würde auch gerne enden mit Ihrem Buch. Sie sind ja auf Lesereise, jetzt haben Sie gesagt, und zwar zum Teil auch mit Ihrer Schwester. Ja. Da wird Vaterländer mit der vielen Musik eben auch intoniert. Wie ist denn das?
Oh, da freue ich mich.
Also auch mit der Schwester zusammen?
Ja. Nein, das ist so schön. Wir beide hatten den gleichen Startpunkt, haben im Kinderzimmer gemeinsam Geige geübt damals. Ich habe den Beruf gewechselt und dass wir jetzt auf die gleiche Bühne
Denn
gelangen.
Sie ist eben Musikerin.
Ja,
ne?
Sie ist Musikerin, dass wir auf die Bühne gelangen von zwei unterschiedlichen Seiten und einen gemeinsamen Abend erleben, das ist für mich und für uns das Schönste.
Wie hat die Familie überhaupt reagiert? Ich meine, da ist ja sehr, sehr, sehr viel Persönliches drin in dem Buch.
Es gibt nicht eine Zeile, die nicht abgesprochen ist.
Ach.
Ja, also mir war es ganz wichtig, dass alle damit im Reinen sind, was da drin in dem Buch verhandelt wird. Und ich bin so stolz auf meine Eltern, dass sie nicht nur gesagt haben, das kann rein, sondern das muss rein. Also alle schmerzhaften Passagen wie Depression, Einsamkeit, Verzweiflung, das war ihnen absolut wichtig, dass es drin ist, weil es zu einer Fluchtgeschichte dazugehört. Und die wollten wir eben vermitteln.
Da sind wir auch wieder bei der Empathie. Mhm. Die wollten wir vermitteln. Also da stand Ihre Familie auch hinter Ihnen.
Absolut,
wollen
ja.
Wir
es ist wirklich eine Gemeinschaftsarbeit gewesen.
Sabine Tamburea, Dankeschön für den Besuch hier und kann ja jeder schauen, wo Sie gerade lesen. Welche sind die nächsten Stationen?
Also in Berlin starten wir, dann Duisburg, Frankfurt, Hamburg, München. Wir sind eigentlich überall.
Also einfach mal Vaterländer googeln, würde ich sagen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch.
Ich danke Ihnen.